Ach, nach diesem langen Tag und der Arbeit dieses Tages wollen wir hören, wie Jünger hören. Du kannst uns wieder Wege des Friedens führen und vor allem sind wir so froh, dass wir nicht die Macher in unserem Leben sind, sondern du hast die Geschichte in deiner Hand und du kannst auch so viel wenden, was uns bedrückt. Du kannst Mauern zerbrechen und tun, was kein Mensch tun kann. Und darum wollen wir auch im Vertrauen zu dir aufblicken und Großes von dir erwarten. Amen. Nun hatten wir eine ganze Zeit der Unterbrechung. Und jetzt möchte ich da anknüpfen an der Spaltung des Reiches Israel, 1. Könige 12. Das hatten wir noch, bevor ich wegging, miteinander besprochen. Ich habe dann versucht, an der Folie etwas klarzumachen von der Geschichte Israels. Wenn Sie diese Geschichten im Alten Testament lesen, dann hört man immer wieder von denen, die das so zum ersten Mal tun, warum stehen denn da so viele menschliche Ereignisse drin? Oft unheimliche Dinge, das Ringen der Menschen in Brutalität und Unrecht. Aber es ist doch umgekehrt zu sehen. Gott ringt um seine Menschen. Und jetzt ist mir wichtig, dass Sie diese Vorbemerkungen einmal noch einmal vor Augen haben. Gott ringt um die Menschen. Die ganze Weltgeschichte ist ein Liebeswerben Gottes. Man versteht überhaupt nicht, warum Gott nicht mit vernichtenden Schlägen hineinschlägt in diese Welt, die ihn nicht sucht, in die Menschen, die ihn nicht ehren. Und Gott ruft sie, er schickt die Propheten, er wirbt und sagt, komm doch, hör doch, weißt du nicht, was zu deinem Frieden dient. Und das größte Wunder in dieser Welt ist, dass es eine Gemeinde gibt. Da hat Gott Leute, die ihm vertrauen. Und das Schönste ist, dass Gott im Leben von denen, die ihm vertrauen, auch seine Dinge tut, seine Wunder, seine Taten. Er führt sie, er leitet sie, er drängt sie. Der Herr ist mein Hirte, dir wird nichts mangeln. Das war in Israel. Er hat sie durch die Wüste geführt, aus Ägypten herausgeholt und hat ihnen das Land gegeben. Ach, warum lebt ihr denn nicht vor mir? Und jetzt wollte ich Ihnen heute Abend bloß sagen, merken Sie, dass das doch, was im Alten Testament steht, unsere Lebensgeschichte ist. Gott hat uns doch gerufen, er hat uns das Leben geschenkt und sagt, weißt du nicht, was zu deinem Frieden dient? Du hast dich heute an diesem Tag durchgekämpft, wie wenn du der Chef wärst. Du bist es doch gar nicht. Der Herr im Himmel ist doch der, der dir alles gibt. Nahrung und Gesundheit und Lebenskraft. Wende doch dein Herz dem Herrn zu und folge ihm nach. Es wird jetzt erzählt, dass die Geschichte der Gemeinde oder des Gottesvolkes immer eine Geschichte war, die vom Abfall, vom Ungehorsam, von der Gottlosigkeit bedroht war. Vom Ungehorsam. Ja, wie bei mir. Wir stehen täglich in Gefahr, unsere Wege zu gehen. Selbst ein Erwählter wie der David, der die schönen Lieder gesungen hat, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war, war doch nicht davor bewahrt, seine Wege zu gehen. Das war vielfach. Und wir haben nun das letzte Mal gehört, wie der Thronnachfolger, der dann auf den Salomo folgte, Saul, David, Salomo waren ja die drei Könige, wo Israel noch geeinigt war, dass der willkürlich nach seinem Kopf herrscht, wie ich, ohne Gott. Darum ist die Geschichte des Alten Testamentes ja so interessant, weil jeder Vers für mich meine Lebensgeschichte geistlich deutet. Also das Wunder der Geschichte ist, dass Gott sein Reich baut in dieser Welt, dass er seine Gemeinde hat. Für mich das schönste Erleben auf dieser Reise überall, Menschen zu sehen, die mit Jesus gehen. In Dakar, in der Gluthitze dieser heißen Wüste, wo sie das Wasser aus 140 Meter Tiefe aus dem Brunnen herausholen. Wie ich einen Tuareg sah aus Timbuktu, der sagte, in meinem ganzen Volk gibt es nur 10 gläubige Leute. Ein prächtiger junger Mann. Und richtig sieht, da hat Jesus in dem Leben was verändert. Da gibt's das Wunder, Menschen, die sich durch den Geist Gottes leiten und führen lassen. Und möge das in ihrem Leben auch so sein. Aber immer wieder ist das die Not, dass die Menschen abfallen vom Glauben und von dem Gehorsam weichen. Und wir hatten das letzte Mal an dieser Folie gezeigt. Ich habe sie bewusst nicht mehr hergenommen, um sie nicht noch einmal zu verwirren. Aber wo ich sagte, es war immer die Frage, lassen Sie sich vom Wort Gottes leiten. Wo Sie nach Ihren eigenen Gedanken lebten, gingen Sie immer in die Irre. Aber wo Sie nach dem Wort Gottes gehorsam, nach dem Wort der Propheten lebten, waren Sie auf dem richtigen Pfad. Und das wird auch auf dem letzten Weg der Gemeinde Jesu, vor der Wiederkunft Jesu, einer Zeit der Verwirrung und der Trübsal, wieder das einzige Markenzeichen sein, dass Menschen sagen, wir leben nach dem Wort Gottes, so wie Gott gesprochen hat. Das Wort ist wahr und trüget nicht. Und das wird auch nicht wandeln, wird nicht umgewandelt durch die Zeitläufe. Das wird das Kennzeichen unseres Glaubens sein. Darum das schöne Lied gerade, keiner wird zu schanden, der am Wort Gottes fest bleibt. Saul hat nach seinem Gutdünken gehandelt und wurde verworfen. Salomo war von Gott gewichen. Er ist den Religionen nachgefolgt seiner Zeit, aber vom Wort Gottes abgefallen. Und jetzt kommt immer wieder die Not, ein König wie Rehabeam, der Thronnachfolger war, der hat sich ja etwas eingebildet auf seine Person und hat gedacht, ich bin der King, ich bin der Macher, ich bin der Chef. Und jetzt komme ich ins Amt und die Gemeinde Jesu leidet seit Anfang an, seit den Zeiten des Alten Testaments, aber auch im Neuen Bund, dauernd unter Figuren, die meinen, sie seien die Chefs der Gemeinde. Ob das wir Pfarrer sind oder ob das Päpste sind oder ob das Könige oder Bischöfe sind oder ob das sonstige Leute sind, Sektenhäuptlinge. Und immer wird über die Gemeinde, die arme Herde, irregeleitet durch Menschen. Das war im Alten Bund schon so. Dabei sollte doch der König nur einer sein, der die Menschen zur Weide führt, zum guten Hirten hin. Das ist das Einzige, was man tun kann. Aber der Rehabeam war ein stolzer Mann. Das hat ja Gott schon gefürchtet, als sie das Königsamt wollten. Gott wollte eigentlich keinen König, er wollte nur einen Propheten haben. Den Samuel zum Beispiel, die Richter. Das waren so Führer, die für die Amtsaufgabe berufen waren und dann das Volk immer wieder in konkreten Entscheidungen beraten haben. Aber als das mit dem Königsamt kam, dann hat eben das sich eingeschlichen, dass an jedem Amt so gern kommt die Machtfrage. Und was besonders verheerend sich im Volke Gottes auswirkt, wenn geistliche Dinge mit Macht gekoppelt wird. Sie kennen vielleicht ein wenig die unheilvolle Geschichte des Mittelalters, aber bis in unsere Tage hinein ist uns das notvoll, wenn in unserem Volk das eine Machtfrage ist, die Stimme der Kirche, des Christentums. Ob wirklich das noch eine Bedeutung hat in unserem Volk, das entscheidet sich am Gehorsam gegen das Wort Gottes. Aber nicht, wenn die Christen bei den Regierenden hochgeachtet sind, nur weil sie Wählerstimmen bringen. Also, wir haben das gelesen von dem Rehabeam, der dann willkürlich sagt, ich möchte die Steuerlast, die das Volk so ausgesaugt hat, noch verstärken. Bei mir hat niemand was zu melden und unterdrückt das Volk. Und es kommt dann zum Abfall des Nordreichs, der 10 Stämme im Norden. Das haben wir letztes Mal noch besprochen. Ich wollte Sie heute nur noch einmal hinführen auf 2 Stellen. 2. Samuel 2. Lassen Sie hinter Ihren Finger drin und gehen Sie nochmal vor. Eine Stelle, die Sie normalerweise sicher überlesen und nicht beachten bei Ihrer Bibellektüre, 2. Samuel 2, Vers 4. Ich erzähle Ihnen, was vorweg ging. Saul war umgekommen mit Jonathan in der Schlacht auf den Bergen von Gilboa, nachdem er bei der Frau von Endor war, bei der Wahrsagerin. Und dann wird erzählt, wie David das Klagelied auf den Tod von Saul und Jonathan singt. Und dann hat Gott in Kapitel 2 dem David gesagt, geh nach Hebron und lass dich zum König krönen. Kapitel 2, Vers 4, und die Männer Judas kamen und salbten dort David zum König über das Haus Juda. Also schon zur Zeit Davids gab es verborgen die Spannung, diesen Riss unter den 12 Stimmen. Da gab es die zwei Stämme, Benjamin und Juda im Süden und die 10 Stämme im Norden. David war zuerst einige Jahre König, ich glaube 7 Jahre, können Sie genau nachlesen, über die Südstämme, nur über die zwei, das was man später Juda nennt. Es kommt ja nachher zu diesem grauenvollen Riss und über Jahrhunderte hinweg blieben die zwei Staaten getrennt. Und die Stämme im Norden haben erst 2. Samuel 5, Vers 3, David gekrönt. Viele Jahre später, 7 Jahre, wenn ich recht noch im Kopf habe, kamen sie, die Ältesten in Israel, das waren die 10 Stämme im Norden, kamen und haben David nun auch über die anderen 10 Stämme gekrönt, auch in Hebron. Das war ein verborgener Riss. Den hat David überbrücken können, eine Spannung, die da war. Aber wir merken jetzt, wie Gott auch in politischen Dingen wirken kann. Gott ist mächtig. Er hat dem David das geschenkt, dass der Riss im Volke geheilt wurde. Aber so sind wir alle von der Gnade Gottes abhängig und von seinem wunderbaren Wirken, dass wenn ein vermessener Mensch meint, er könne alles tun, dass Gott den alten Riss wieder aufbrechen lässt. Und Israel zerfällt an der alten Spannung. Auf einmal geht die Parole wieder durchs Volk Israel, das heißt die 10 Stämme im Norden, kehre dich zu deinen Hütten. Was haben wir für ein Teil an Isai, am Hause Jesse, wie wir sagen, des Vaters David aus Bethlehem. Wir wollen doch nichts mehr mit dieser Dynastie Davids zu tun haben. Wir machen unser eigenes Königtum. Sehen Sie, bei so vielen Schwierigkeiten, die uns im Leben passieren, sagen wir immer wieder, die Verhältnisse sind schuld. Warum ist in meinem Leben so viel kompliziert? Warum läuft bei mir so vieles quer? Warum kriege ich die Krankheit? Meinen Sie nicht, auch Gott wäre es ein kleines, uns die Hindernisse wegzunehmen? Es ist doch sicher oft so, wie das im Alten Testament erzählt wird, dass Gott die Unglücke geschehen lässt, um sein Volk zur Besinnung zu rufen. Gott lässt den Riss aufbrechen, damit Israel wieder merkt, du bist doch nicht der Mann, Rehabeam, du meinst, du könntest Israel lenken und leiten. Und wer bist du denn? Du lebst doch nur von der Güte Gottes. Wissen Sie, dass Sie jeden Atemzug ja nur machen, weil Gottes Güte es Ihnen zulässt. Und wenn Gott seine Güte von Ihnen abwendet, sind Sie im Augenblick tot und Ihr Herzschlag ist weg. Sollten wir uns viel mehr bewusst machen, im Blick auch auf die vielen Dinge, wenn Sie morgen wieder in der Gedränge Ihres Berufes stehen. Herr, du schickst auch die Widrigkeiten, du verschließt mir Türe, ich nehme das aus deiner Hand und danke dir dafür. Der Rehabeam war ein 41 Jahre alter Königssohn und zwar stammt er von einer Ammoniterfrau, wir würden heute sagen einer Jordanierin, uns geländemäßig das etwas vorstellen können, also eine dieser heidnischen Frauen. Und das war interessant. Hier kommt schon ein anderer Geist in das Haus Davids, in die alte Familie hinein. Und das, was man in der Bibel auch lernen kann, der Machtanspruch dieses Königs Rehabeam mit seinem forschen Auftreten, das Volk muss mal wissen, wer das Heft in der Hand hat, das ist ja so hohl. Wenn man zurückdenkt, im November hat die DDR ihr 40-jähriges Jubiläum gehalten und heute. Ein bankrotter Staat. Aber unser westlicher Staat ist doch genauso bankrott. Wer will denn die Schulden abzahlen? Oder so. Wenn Sie mal, so die ganze Welt lebt doch auf Pump irgendwo, das ist doch eine hohle Welt. Und wir sollen leben, dass uns Gott noch einmal Gnadenzeit überhaupt schenkt und sagt, ihr dürft noch mal leben. Wir sollten es viel mehr ergreifen als eine große Möglichkeit. Der Rehabeam, der Spiel dieses stolze Leben. Und die Bibel kann uns immer das von der Rückseite her zeigen. Sagt, siehst du das alles nur Pappkarton? Das ist nur so ein bisschen hingemalt und gepinselt. Da ist doch nichts dahinter. Und darum zerbricht das. Wir lesen jetzt ab Vers 20. Im Kapitel 12, der Jerobeam war ja der jetzt Rehabeam und Jerobeam, die zwei Namen müssen Sie auseinanderhalten, aber wenn Sie es wieder vergessen, so ganz schlimm ist nicht, der Name Jesus, den dürfen Sie nicht vergessen, aber Jerobeam, der war ein Revoluzzer, ein Terrorist, der war dann nach Ägypten ausgewiesen worden, hat dort ein Asyl bekommen und kam jetzt wieder zurück. Als nun ganz Israel, sind immer nur die 10 Stämme im Norden, Sie müssen immer ganz Israel und Juda unterscheiden. Wir sprechen ja heute auch nur von den Juden. Das sind die Nachkommen der Südstämme. Ganz Israel waren immer die Nordstämme. Als nun ganz Israel hörte, dass Jerobeam zurückgekommen war, sandten sie hin und ließen ihn rufen zu der Gemeinde und machten ihn zum König über ganz Israel, über den Norden. Etwa 15 Kilometer nördlich von Jerusalem lief die Grenze. Und als Rehabeam, das ist der andere, der südliche König, nach Jerusalem kam, sammelte er das ganze Haus Juda und den Stamm Benjamin, 180.000 streitbare Männer, um gegen das Haus Israel zu kämpfen und das Königtum an Rehabeam, den Sohn Salomos, zurückzubringen. Ja, warum stehen in der Bibel so viele Kriegsgeschichten? Die Kriegsgeschichten werden doch nicht entschuldigt. Das war doch ein Irrweg. Sie merken es doch jetzt. Der Rehabeam merkt, wie ihm die Felle davonschwimmen, und was macht er dann? Zum Militär greifen. Das haben doch die Propheten so deutlich verurteilt. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Ihr könnt doch nicht Dinge mit Gewalt lösen, die euch Gott nicht in die Hand gibt. Das ist der Irrweg gewesen, militärisch jetzt zuzuschlagen, wo Gottes Gericht Israel zerreißen ließ. Das Einzige, was jetzt hätte kommen müssen, wäre Buße und Beugung. Weil Gott gefunden wird, da wo ein Mensch umkehrt. Und das müssen Sie wissen, wo Sie sich auch verrannt haben im Leben. Kehren Sie um und suchen Sie den Frieden mit Gott. Dann haben Sie wieder eine Basis, auf der Sie leben können. Aber der König im Süden, der Rehabeam in Jerusalem, trotziger Starrkopf wie wir, der läuft in der Gottlosigkeit weiter. Es kam aber Gottes Wort zu Schemaja, dem Mann Gottes. Es ist schön, dass Gott immer wieder Propheten hat. Damals hat Gott Propheten gehabt, weil er sein Wort noch nicht in der schriftlichen Form hatte. Jetzt haben wir das Wort Gottes verkündigt, darum ist uns dieses Wort Gottes hier Hinweis. Wir brauchen keine zusätzlichen Prophetien mehr, weil die Fülle der Offenbarung uns gegeben ist. Aber damals hat Gott die Propheten geschickt. Und der Prophet sagt nun, sage Rehabeam, dem Sohn Salomos, ist der offizielle Südkönig, dem König von Juda und dem ganzen Hause Juda und Benjamin und dem übrigen Volk, und spricht, so spricht der Herr, ihr sollt nicht hinaufziehen und gegen eure Brüder von Israel kämpfen. Jedermann gehe wieder heim, denn das alles ist von mir geschehen. Und sie gehorchten dem Wort des Herrn, kehrten um und gingen heim, wie der Herr gesagt hatte. Dass diese Leute in dieser Stunde vom Wort Gottes geweckt werden können, das erstaunt. Und doch ist es immer wieder das Wort Gottes, das mächtig und kräftig ist. Dass Menschen zum Glauben kommen, das kann nur Gottes Wort wirken. Es liegt nicht an unserer Überredungsgabe, weil das Wort Gottes in die Gewissen zielt. Und irgendwo war das in Juda unvergessen. Ja, wir sind von Gott abgewichen. Ich wünsche mir das in unseren Tagen wieder, dass das Wort Gottes so die Menschenherzen aufweckt, auch in unserem Volk noch einmal. Und die Menschen merken, ja wirklich, wir haben das verloren, was einzig Not ist. Und Sie sehen auch die Kritik an diesen ganzen Kriegshandlungen. Gott wollte das nicht, ihr braucht nicht gegen Brüder kämpfen. Man gebärdet sich ja oft im Leben so wild und will irgendetwas mit Gewalt durchziehen, und Gott kann es uns doch geben. Wir sollten uns hüten, das so zu erkämpfen und mit Streit zu lösen. Jetzt wird weiter erzählt von dem König im Norden wieder, müssen immer umdenken. Der Jerobeam aber baute Sichem auf dem Gebirge Ephraim aus und wohnte dort und zog von dort und baute Pniel aus. Eine Stadt war im Norden noch nicht gegründet, das war später die Hauptstadt Samaria. Da werden wir später noch hören, wie die gebaut wurde. Er baut Sichem aus, eine alte Stadt, von der wir schon aus dem ersten Mosebuch wissen, und Pniel, das war ja im Leben der alten Erzväter Abraham, Isaak und Jakob ein ganz wichtiger Ort. Und er will nun an diesen alten Städten anknüpfen. Selbst der Jerobeam im Norden weiß, ich brauche Gott. Es gibt sicher gar keinen Menschen, der nicht weiß, dass er Gott braucht. Gottlosigkeit ist nicht das Problem. Ich las in einer der Zeitungen, es war vielleicht nicht ganz fein, dass das in den Zeitungen publiziert wurde, oder war es eine Idee, habe ich es erst gelesen, dass der Honecker doch da in einer Familie aufgenommen wurde, in den Anstalten jetzt, damit er nicht im Gefängnis sein musste, und dass er auch beim Essen die Hände gefaltet hat. Davon bin ich überzeugt. Mich würde es nicht überraschen, wenn auch ein Stalin ab und zu zu Gott geschrien hat. Ob es wirklich gottlose Menschen gibt, das weiß ich gar nicht. Ob ein Mensch so weit von Gott weg sein kann, dass er seine Macht so überschätzt. Aber wichtig ist doch, dass man richtig auf Gott hört. Bei dem Jerobeam sehen wir auch so eine religiöse Linie. Er hat auch irgendwas für Gott übrig. Er knüpft sogar noch an die alten Städten, an Sichem und Pniel. Aber er gehorcht nicht Gottes Wort. Das war's. Damit hat er keine Chance. Er macht ein bisschen Kult, ein bisschen Religion, aber es war letztens sein eigenes Herz nicht vom Wort Gottes gerichtet und erneuert. Und Jerobeam dachte in seinem Herzen, das Königtum wird nun wieder an das Haus David fallen. Er hat Angst, dass die Leute eines Tages doch wieder nach Jerusalem zurückkehren. Wenn das Volk hinaufgeht, um Opfer darzubringen im Haus des Herrn zu Jerusalem, so wird sich das Herz dieses Volkes wenden zu ihrem Herrn Rehabeam, dem König von Juda, und sie werden mich umbringen und wieder Rehabeam, dem König von Juda, zufallen. Die hohen Herren haben ja immer Angst vor ihren eigenen Untertanen. Das ist immer eine Not. Sie müssen sich mit so Bodyguards umgeben, damit sie sicher leben können. Der hat auch Angst und weiß, die Leute sind wankelmütig. Heute schreien sie mir zu, morgen setzen sie mich wieder ab. Und jetzt hat er gewusst, das beste Klebemittel zur Befestigung der Macht, und das ist jetzt fast dämonisch, ist, wenn man Religion und Staat mischt. Es gibt einen Beton und den mache ich. Und ich mache eine Religion. Der Islam hat es auch gemacht. Und das haben viele Herrscher dann mit dem Christentum gemacht. Das, was sie dann da zusammengemischt haben, das hat mit dem Wort Gottes wenig gemein gehabt. Aber das hat ihre Staatsmacht gefestigt. Wenn diese Regierenden sich ausgegeben haben als die von Gottes Gnaden eingesetzten Herrscher, die unheilvollen Geschichten in Württemberg, wo sie nie nach Gott fragten, nebenher ein Hurenleben führten. Aber so getan haben, wie wenn das die Gottesherrschaft wäre. Wir haben hier im Abendland eine schwere Geschichte, nicht durch die Schuld des Christentums, sondern weil die Regierenden immer das Christentum missbraucht haben. Und den Untertanen dann gesagt haben, so, jetzt müsst ihr mal Christen sein, nicht, damit sie parieren. Und so macht es jetzt auch der Jerobeam im Norden. Man sieht so viel für unsere Zeit. Damit die Leute nicht abfallen, da sagt die Leute, die suchen Gott. Dann gehen sie nach Jerusalem, Tempel, jetzt mache ich einen Kult für die Menschen. Und der König hielt einen Rat und machte zwei goldene Kälber und sprach zum Volk, es ist zu viel für euch, dass ihr hinauf nach Jerusalem geht. Siehe, da ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Die Verdrehung nur um ein paar Grad. Es braucht gar nicht viel. Man kann das Evangelium, das biblische Evangelium, das um ein paar Zentimeter verrücken, damit es dem Volk passt und alles gibt Beifall. Und doch ist es nicht wahr. Das ist nicht der Gott Israels, sondern das ist der alte Abgott. Hinter diesen Kälbern steht nicht der Gedanke, dass Gott ein Kalb sei, sondern es ging eben immer um die Sexualkraft. Die Vergöttlichung der Naturkräfte. Wenn Sie in Bangkok einmal diese Tempel besichtigen, dann sehen Sie es, wie die Kälber dort, die drücken sie so Goldbläschen draus und die Herren mit ihren schönen Anzügen und Bügelfalten, hey Frau Weber, muss sie niederfallen und diese Kälber anbeten, weil sie dahinter die göttlichen Mächte und Kräfte suchen, hinter diesen Darstellungen der Natur. Also etwas Ähnliches hat sich ja auch bei uns gehalten, dass viele Leute sagen, ich fühle in der Natur die Nähe Gottes. Das ist nicht der Gott, der mich richtet, der mich in meiner Sünde und meinem Ungehorsam überführt, der mich in sein Gericht stellt. Aber dieser Naturgott war ja immer diese Gefahr des Abfalls für Israel. Und er stellte eins in Bethel auf und das andere tat er nach Dan. Bethel war ja der Ort, wo einst Jakob die Himmelsleiter sah. Und Sie sehen wieder, das ist dem Teufel sein größter Trick. In den richtigen Heiligtümern, da wo Gott verehrt wurde, da setzt er am besten seinen Götzendienst ein. Die dummen Leute merken es gar nicht, wie die Verdrehung dann geschieht. Und das geriet zur Sünde. Die Bibel redet von Sünde nicht als von so kleinen Kinkerlitzchen. Sonst geht es darum, dass ich Gottes Ehre antaste. Und ich meine einfache Politik da mache, um meine Macht zu sichern. So wie wir sagen, Herr, lass mich bloß in Ruhe. Lass mir's gut gehen, lass mich gesund sein, will Erfolg haben. Im Übrigen kannst du dich davon scheren. Und unser Herr will uns nur sein Recht verkünden. Dazu hat er uns geschaffen, weil er Herr sein will. Ein König. Er baute auch ein Höhenheiligtum und machte Priester aus allerlei Leuten, die nicht von den Söhnen Levi waren. Er machte ein Fest am 15. Tag des 8. Monats, wie das Fest in Juda, und opferte auf dem Altar so tat er in Bethel, dass er den Kälbern opferte, die er gemacht hatte, und bestellte in Bethel Priester für die Höhen, die er gemacht hatte. Auch das waren meist die Asherah-Kult. Sie müssen nur in Israel einmal durch das Israel-Museum gehen und dann schauen, was man aus den Gräbern rausgeholt hat, die Amulette, die man den Verstorbenen mitgab. Es waren meist Frauenfigürchen, nackte Frauenfiguren, die kommen aus diesem ganzen Kult her. Auf den Höhen wurde dann das alles getrieben, weil man diesen Naturkräften willfährig sein wollte. Und das alles lebte, und doch war das nicht das, was Gott geoffenbart hat. Im Norden, wie geht die Geschichte weiter? Ich möchte das nächste Mal, das sparen wir jetzt aus, das Kapitel 13 für sich behandeln. Das können wir jetzt nicht so einfügen. Ich möchte im Kapitel 14 weitermachen. Und wenn Sie das nachher wieder zurückschalten können, wird das gut sein. Es war eigentlich toll, wie der Jerobeam eine neue Religion geschaffen hat. Das Einzige, was er konnte, er lebte ja nicht in Jerusalem, wo Gott seine Ehre wohnen lassen wollte, im Tempel. So musste er an die alten Traditionen des Heiligtums in Bethel anknüpfen. Und er hat alles gut gemeistert. Das war so eine moderne Bahai-Religion, hat er sowas gemacht. Die Leute hatten ihre Erfüllung, die fühlten sich wohl. Sie sagten, das befriedigt die Seele. Und wenn man so betrachtet, waren sie happy. Aber das Geschlecht Jerobeams im Norden, auch das hat keine Zukunft. Im Grunde ist die ganze Königsgeschichte jetzt eine verzweifelte, hoffnungslose Geschichte. Die Macht Israels ist noch da, der alte Segen liegt noch über dem Volk. Und doch zerfällt alles. Zu der Zeit war Abia, der Sohn Jerobeams, krank. Ach, die kleinen Nöte im Haus. Es wäre alles so schön, wenn man nicht gerade Zahnweh hätte oder wenn ich gerade das Auto einen Unfall gehabt hätte und so. Gott lässt so kleine Dinge geschehen und auch über diesen kleinen Dingen könnten wir wieder den Herrn suchen. Aber Jerobeam sprach zu seiner Frau, mache dich auf und verkleide dich, damit niemand merkt, dass du Jerobeams Frau bist und geh hin nach Silo. Siehe, dort ist ein Prophet. Jetzt kriegt der gottlose Jerobeam im Alter plötzlich noch die Unruhe und sagt, ich habe doch nicht den Mut, vor meinem Volk zuzugeben, dass ich vielleicht doch was falsch gemacht habe. Wissen Sie das immer, dass das über allen Menschen liegt, die Unruhe, ob nicht doch der wahre Gott in Israel der eine Herr ist. Und aus der Unruhe schickt er seine Frau, von mir Männer sind der feige Hund. Dann schickt man und sagt, verkleide dich, dass niemand dich erkennt. Zieh der Hut ins Gesicht und dann darunter so Schäle rum und dann gehst du hin und frag mal den Propheten. Wie der alte Saul, wo er vor der Schlacht noch zu der Frau von Endor ging. So bewegen die Königsgeschichte. Sie fasziniert mich immer wieder, wenn wir sie so lesen. Und geh hin, dort ist der Prophet Abia, der mir zugesagt hat, dass ich König sein sollte über dieses Volk. Auch er hat einmal die Gnadenstunde Gottes erlebt. Ich habe oft bei Gesprächen mit Menschen den Eindruck, jeder Mensch hat einmal irgendwie Gott erlebt und Gott begegnet. Ganz gottlose Leute, als im Krankenhaus, so, wenn man sie in schwerer Krankheit anspricht und sagt, ich glaube, sie wissen, dass Gott sie lieb hat. Dann laufen die Tränen runter und wenn sie erzählen aus Kriegsgefangenschaften, also irgendwie hat jeder Mensch mal erlebt, da war der wirkliche Gott. Nicht der Theatergott meiner Religion, der richtige, wahre Gott. Die Jerobeams Frau macht das, tu das, mach sie auf, ging nach Silo. Ich lese das jetzt einfach noch mit ein paar Zwischenbemerkungen. Kam ins Haus Ahias, Ahia aber konnte nichts sehen, denn seine Augen standen starr vor Alter. Exaktheit der biblischen Berichterstattung ist eine Märchengeschichte. Er sitzt da und sieht nichts. Aber der Herr sprach zu Ahia, Gott erleuchtet seine Gedanken. Siehe, Jerobeams Frau kommt, um dich wegen ihres Sohnes zu befragen. Denn er ist krank, so rede nun mit ihr, so und so. Als sie nun hineinkam, stellte sie sich fremd. Ach, mir lächerliche Theaterspieler. Wir meinen, wir können uns vor Gott verstecken, der doch uns durch und durch kennt. Als aber Ahia das Geräusch ihrer Tritte hörte, das Geklepper ihrer Schuhe, das können Sie sich richtig vorstellen, die Frau Königin, wie die da reinkam, sprach er, komm herein, Frau Jerobeam. Du bist doch bekannt, der Herr kennt dich. Warum stellst du dich so fremd? Ich bin zu dir gesandt als ein harter Bode. Das heute oft so in Zeitungen liest und so und sagt, ach, die Evangelikalen, die haben so gar nicht das Wort, das so bei den Menschen ankommt, so gar nicht die Frage, ob wir das Wort sagen müssen, das bei den Menschen ankommt. Die Frage, was hat uns Gott aufgetragen, in einem verkehrten Geschlecht zu sagen? Vielleicht sind wir oft auch feige, ein klares Wort zu sagen. Ein hartes Wort, ich will ein harter Bote sein, sagt er. Geh nun hin und sag Jerobeam, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich erhoben aus dem Volk und zum Fürsten über mein Volk gesetzt. Das ist alles Gottes Gnade gewesen. Hab das Königtum von Davids Haus gerissen und dir gegeben. Und was warst du für ein Sachwalter? Jerobeam, du aber bist nicht gewesen wie mein Knecht David, der meine Gebote hielt und mir von ganzem Herzen nachwandelte, dass er nur tat, was mir wohlgefiel. Trotz der Sünden im Leben Davids. Ehrt Gott den wahren Glauben. Und auch wenn wir Sünder sind, ist es trotzdem eine Sache, ob ich Gott diene. Auch mit allen Fehlern und Mängeln. Dass ich Gott von Herzen nachfolge und sage, Herr, ich verfehle oft, aber ich will dich lieben als die Mitte meines Lebens. Du hast mehr Böses getan als alle, die vor dir gewesen sind. Bist hingegangen und hast dir andere Götter gemacht und gegossene Bilder, um mich zum Zorn zu reizen. Sünde ist immer Kriegserklärung an Gott. Ein Fanatismus, um Gott bis aufs Blut zu reizen. Und hast mir den Rücken gekehrt, darum sieh, ich will Unheil über das Haus Jerobeam bringen und will ausrotten von Jerobeam alles, was männlich ist, bis auf den letzten Mann in Israel. Und will die Nachkommen des Hauses Jerobeam ausfegen, wie man Unrat ausfegt, bis es ganz mit ihm aus ist. Ich war in Freetown, Sierra Leone, abends um 10, habe Deutsche Welle gehört, als ein katholischer Priester, der sich äußerte in einem langen Interview, weil er gemaßregelt wurde von seiner Kirche, weil er gesagt hat, Gott strafe nicht. Gott sei ein Gott der Liebe, er könne nicht strafen. Ich habe den Priester gern gefragt, was er für Bibel hat. Unser Gott kann sehr hart strafen. Schwer. Ich kann das Gericht Gottes nicht ausweisen. Ich bin nicht im Rat Gottes gewesen, aber ich muss das wissen. Und es ist in unserem Volk wieder an der Zeit, dass man Gott fürchtet. Sagt, ich möchte nur nicht Gott herausfordern mit meiner Sünde. Da steht's da. Es hat der Jerobeam mal so viel getan, hat Gott entehrt. Und Gott lässt das nicht zu. Gott lässt das bei seinen Leuten nicht zu, bei den Gottlosen lässt das lang geschehen. Aber bei seiner Gemeinde lässt das nicht geschehen. Du bist in die Fußstapfen Davids getreten. Es ist ganz besonders schlimm, wenn wir Mitarbeiter Gottes sein wollen, Diener Gottes und dann ihm untreu werden. Dann kommt besonders schwer das Gericht Gottes über uns. Wer von Jerobeam stirbt in der Stadt, den sollen die Hunde fressen. Wer auf dem Feld stirbt, den sollen die Vögel des Himmels fressen, denn der Herr hat's geredet. So macht ihn auf, geh heim. Und wenn dein Fuß die Stadt betritt, wird das Kind sterben. Und es wird ihm ganz Israel die Totenklage halten und sie werden ihn begraben, denn dieser allein von Jerobeam wird zu Grabe kommen, weil der Herr Gott Israel etwas Gutes an ihm gefunden hat im Haus Jerobeam. Das einzige noch das Baby, das ist in Ordnung, das Kind, hat noch nichts gewusst von der Sünde. Der Herr aber wird einen König über Israel erwecken, der wird das Haus Jerobeam ausrotten, wie es heute ist. Und der Herr wird Israel schlagen, dass es schwankt, wie das Rohr im Wasser bewegt wird, und wird Israel ausreißen aus diesem guten Lande, das sie ihren Vätern gegeben hat, wird sie zerstreuen jenseits des Euphrat, weil sie sich Aschera-Bilder gemacht haben, den Herrn zu erzürnen. Wenn wir heute durch Israel reisen, die ganze Not dieses Volkes sehen, dann können wir nicht sagen, das Gericht Gottes, sondern Herr, erbarm dich und lass dein Gericht über uns nicht anbrechen. Wir haben doch alles so verdient. Die Zerstreuung des Volkes. Er wird Israel dahingeben um der Sünde Jerobeams Willen, der da gesündigt hat und Israel sündigen macht, gemacht hat. Später ist der Israel zerstreut, 722 ist das ganze Nordreich zerfallen und schon zur Zeit Jesu haben wir die Juden überall zerstreut in der ganzen damaligen Welt. Wird erzählt, wie sie heimkommt und das Kind stirbt und so weiter. Und das steht dann auch noch irgendwo jetzt da. Jerobeam 15, 25. Das machen wir gerade noch fertig, das Nordreich, dann gehen wir nachher anders weiter. Nadab, der Sohn Jerobeams, wurde König über Israel im zweiten Jahr. Der Jerobeam, der ist ja hier gestorben, richtig. Und im zweiten Jahr Asas des Königs von Juda. Es wird immer so gezählt, weil man keine andere Zählung hat, und macht es an dem Königreich des anderen. Von Juda zählt man im zweiten Jahr von dem König in Jerusalem, wurde der im Norden König und regierte über Israel zwei Jahre und tat, was dem Herrn missfiel und wandelte in den Wegen seines Vaters und in seiner Sünde, womit dieser Israel sündigen machte. Wird gar nicht mehr viel erzählt. Die Lebensgeschichte ist kurz zusammengefasst. Es war nichts. Aber Baasha, der Sohn Ahias aus dem Stamm Issachar, machte eine Verschwörung gegen ihn, erschlug ihn zu Gibbeton, das den Philistern gehört, denn Nadab und ganz Israel belagerten Gibbeton, eine unglückliche Feldschlacht. So tötete ihn Baasha im dritten Jahr Asas, des Königs von Juda, und wurde König an seiner Stadt. Da er nun König war, erschlug er das ganze Haus Jerobeam. Er ließ auch nicht einen übrig vom Haus Jerobeam, bis er es ganz vertilgt hatte nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch seinen Knecht Ahia von Silo, um der Sünden Jerobeams willen, die er tat und womit er Israel sündigen machte und den Herrn, den Gott Israels, zum Zorn reizte. Dann ist das Geschlecht Jerobeam zu Ende. Gott hat ihn in das Amt gerufen, weil Rehabeam versagt hat. Er war seiner Berufung nicht würdig. Ach, ob wir doch dessen würdig sind. Stellen Sie sich mal vor, was hat Gott unserem Volk gegeben? Er hat das Evangelium von Israel weggenommen und den Heiden gegeben. Was ist in unserem Volk aus dieser Berufung geworden? Habe ich große Sorge, dass Gott es ganz wieder wegnimmt von unserem Volk. Und wir nur in unseren Gedanken und Meinungen drin bleiben und der Berufung untreu sind. Es sind so viele Bezüge, die einem kommen. Man möchte darüber meditieren und sagen, ich möchte lernen aus dieser Geschichte. Ich möchte das auf mich verstehen. Und dann sagt einer, was sind das für komische Geschichten? Bewegende Geschichten des Ringens Gottes. Wie sagte ich am Anfang? Um seine Gemeinde. Um die Reinheit seiner Gemeinde. Nicht um die Ägypter, nicht um die Philister hat Gott so gerungen, sondern um seine berufene Gemeinde, um die Kinder Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das ist im Neuen Bund die Gemeinde der Gläubigen, die Gemeinde der Getauften. Ach, dass wir doch auf seine Stimme hörten. Und etwas, was in unseren Tagen wenig gesagt wird, dass wir Gott fürchten. Fürchten und lieben. Ja, wir würden das nächste Mal weitermachen. Würden dann die Geschichte von den Propheten einschieben, eine ganz bewegende Geschichte, Kapitel 13. Wenn Sie die gehört haben, würden Sie sagen, Sie wussten nicht, dass alles das in der Bibel steht. Und dann machen wir weiter mit Kapitel 14, die Geschichte vom Südreich. Wir müssen immer das ein wenig auseinandernehmen, um unsere Gedanken willen. Und Sie können hin die Zeittafel aufschlagen und sich dann so ein bisschen anstreichen. Hat es der Jerobeam und sind wir im Rehabeam und dann bricht das Geschlecht Jerobeams ab. Wir haben im Norden, wenn Sie es dann in der Zeittafel verfolgen, ganz häufig dies. Im Norden sind immer wieder neue Familien gekommen. Die neuen Familien, die haben gar nichts gebracht. Man kann die Figuren in der Politik auswechseln. Die sind es gar nicht. Wenn Sie nicht offen sind für das Wirken Gottes, können Sie auch keinen Segen vermitteln.